Wahlkampf auf Prime News. Wen brauchen wir in der Basler Regierung? Bei uns kämpfen neue und bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.
Ganz herzlich willkommen zum Wahlduell mit der Esther Keller und der Anina Ineichen. Das ist ein sehr vielversprechender, warmer Applaus. Ich hoffe, ihr zwei könnt dem heute oben gerecht werden. Gut, geschätzte Damen und Herren, wir würden einsteigen ins Thema. Hochaktuell ist zurzeit der Rheintunnel, das grosse Mega-Bauprojekt. Frau Ineichen, der Albert Rösti ist ja diese Woche am Pfäffinger Forum gesehen, hat Prime News ein Interview gegeben und da hat er gesagt, das sei für die Region, insbesondere für die Stadt, sei der Rheintunnel eine einmalige Chance, um den Verkehr aus dem Quartier rauszubekommen und wieder zurückzubringen auf die Autobahn. Was von dieser Aussage am Herrn Rösti stimmt nicht? Sie lehnen bekanntlich den Rheintunnel ab.
Also A, ist es nicht eine Chance für die Menschen, die hier in dem Quartier wohnen, weil es ist nur eine kurzfristige Entlastung. B, ist es auch nicht eine Chance für die Stadt, die sich Klimaziel gegeben hat, und mit dem Tunnel torpedieren wir die ganz klar. Wir müssen schauen, dass wir Verkehr haben in dieser Stadt, wo der Bevölkerung entspricht, wo die Lärmbelastung gering ist, wo aber auch die Verkehrssicherheit stimmt. Und der Rheintunnel, der eigentlich mitten in der Stadt innen anfängt, der bedingt, dass die Autos irgendwie dort hinkommen. Und da gibt es vielleicht Quartiere, die ein bisschen Entlastung erfahren, kurzfristig, mittel- und langfristig. Das zeigen x Studien, wird es wieder mehr Verkehr geben, wenn die Infrastruktur ausgebaut wird.
Also der Rheintunnel Fehlkonstrukt, laut der Frau Ineichen. Frau Keller, wie sehen Sie das?
Naja, also ich sehe das schon ganz klar anders. Ich glaube, man muss auch sehen, dass der Tunnel auch von Basel gefordert worden ist. Es ist ein paar Jahre her, aber da sind 10'000 Unterschriften von Baselinnen und Basel nach Bern gegangen, weil man gesagt hat, man möchte gerne den Lärm und den Verkehr, der heute eben über die Osttangente und in Quartier ausweicht, dass man den möchte unterirdisch haben. Ich glaube, man darf wirklich nicht vergessen, dass ein Lastwagen 10-mal so laut ist wie ein PW. Also auch nur schon den Schwerverkehr unter den Boden zu verlagern, bedeutet für die Anwohner dort, wo wirklich schon sehr, sehr lange unter Lärm leiden, eine grosse Entlastung. Und dazu kommt das Thema, dass eben heute, wenn die Osttangente verstopft ist, also wenn es Stau ist, sehen wir, dass ganz viele Leute ausweichen. Ich glaube, wer in einem von diesen Quartieren wohnt, kennt das. Die Autos suchen sich Schleichweg, gehen sonst irgendwie quer durch die Stadt. Und das haben wir selber in der Hand. Wenn der Verkehr, wenn die Osttangente entlastet ist, wird der Verkehr künftig wieder dort durchgehen, wo er durch soll, nämlich bei der Osttangente. Und wir können das auf dem Stadtstrassennetz auch sicherstellen.
Das ist ja einer der Gründe, warum Sie so jetzt doch Unterstützung bekommen von der Wirtschaftsverband, weil Sie für den Rheintunnel sind. Sie sind dagegen. Meine Frage an Sie, Frau Ineichen, wenn mehr Leute den Zug benutzen, baut man den Zug aus. Jetzt, das Autobahnnetz hat man gebaut in den 60er Jahren für 4 Millionen Leute. Heute sind wir 9 Millionen. Warum soll man nicht logischerweise die Verkehrskapazitäten ausbauen?
Autoinfrastruktur sollte man, glaube ich, wirklich nicht mehr ausbauen. Wir haben eine Lärmbelastung, wir haben eine Emissionsbelastung, die für die Gesundheit nicht gut ist, die für die Umwelt nicht gut ist. Und wenn man den Zug ausbaut, ist die Kapazität viel grösser, muss man sagen. Und wo wir auch daran kommen, müssen wir uns das Mobilitätsverhalten überdenken. Ich glaube, wir können nicht mehr so weitermachen wie in den 60er Jahren, sondern wir müssen uns weiterentwickeln. Wir haben aber auch Weiterentwicklungen beim Verkehr. Wir haben jetzt E-Bikes, die plötzlich eine Reichweite erlauben, wo früher vielleicht effektiv das Auto benutzt wurde oder gebraucht worden ist, wo man heute einfach muss sagen, man kann eigentlich auch darauf verzichten. Und wir müssen uns wirklich gut überlegen, wie wollen wir uns fortbewegen und wie wollen wir als Menschen in dieser Stadt und im Umfeld fortbewegen. Und das Auto ist einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen zu gross und zu laut und zu massig für in der Stadt. Und es hat im Moment werden ganz viele Fahrten gemacht, die nicht notwendig sind, habe ich den Eindruck. Und wir stehen einfach im Stau. Und wenn wir mehr ausbauen, stehen wir einfach später wieder im Stau. Und ich denke, ich bin ein grosser Fan davon, dass man Probleme bei den Wurzeln anpackt. Und das Problem vom Stau sind nicht Menschen, die im Auto sitzen, sondern einfach, dass sie halt im Auto sitzen, in einem Verkehrsvehikel, der extrem gross ist, der extrem viel Platz wegnimmt. Und in der Stadt drin müssen wir uns ganz gut überlegen, wie wir die Verkehrsfläche verteilen. Und das kann nicht sein, dass das Auto so im Zentrum steht bei dieser Überlegung.
Das ist eine grundsätzliche Aussage jetzt. Vielleicht mehr noch zum Thema. Frau Keller, es kommt ja dann oft das Argument, wenn wir mehr Strassen bauen, haben wir einfach noch mehr Verkehr. Das geht kurzfristig vielleicht gut und nach 5 Jahren haben wir jetzt das gleiche Problem. Am Schluss brauchen wir 10 verschiedene Autobahnen, die noch grösser werden. Wie sehen Sie das Argument? Was ist da, ja, Ihr Gegenargument?
Also es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite finde ich, dass man Strassen und Schienen, dass die auch in Zukunft werden, also wenn man auch Leute fragt, die Mobilität forschen, sagen, es wird Strassen und Schienen, es wird beides wird's brauchen in Zukunft, weil man nicht ganz alles mit Schienen können abwickeln. Gerade wenn man mehr Arbeitsplätze, mehr Einwohnende haben, Schienen eignen sich für vieles, aber nicht für alles. Und vielleicht zu dieser Sorge, dass es dann einfach ein Kapazitätsausbau ist. Das wäre es, wenn wir das Stadtstrassennetz nicht würden anpassen würden. Wir würden sagen, wir lassen auf dem Stadtstrassennetz alles genau gleich. Da gibt es den Rheintunnel, da gibt es die Osttangenten und die Stadt wie bisher. Aber unser Ziel ist wirklich, dass was heute passiert, dass die Autos halt ausweichen, wenn es staut, dass die quer durch Quartier gehen, dort auch ein Sicherheitsrisiko sind. Oder? Die gehen dann wirklich durch Quartierstrassen, wo sie wirklich, wo der Durchgangsverkehr nicht angehört. Und das haben wir in der Hand, dass immer auch nicht angewiesen auf den Bund, sondern wir können beispielsweise, wenn wir merken, eine Strasse wird häufig als Schleichweg genutzt, wenn man von A nach B unterwegs ist, können wir die beispielsweise für den Durchgangsverkehr sperren. Nicht für die Handwerker, nicht für die Infrastrukturwege, aber für den Durchgangsverkehr. Und das sind Massnahmen, die wir in der Hand haben. Und wenn es jetzt am 24. November auf Schweizer Ebene, also es ist wichtig, es ist eben ein Projekt vom Bund, nicht vom Kanton, wenn es dort ein Ja gibt, dann sind wir unbedingt gefordert, um jetzt bis zur Eröffnung in 15 Jahren die sogenannten flankierenden Massnahmen, also das Stadtstrassennetz, so anzupassen, dass wir eben mehr Platz haben für Veloinfrastruktur, für Busspuren, für Begrünung, dass wir das wirklich zum Guten können nutzen.
Aber mit Osttangenten haben wir kein Versprechen. Also es gibt Verkehrsprojekte in der Schweiz, wie zum Beispiel der Bypass in Bern, wo man das anders verhandelt hat, muss man einfach ganz klar sagen. Man hat dort einen neuen Tunnel gemacht, hat gleichzeitig aber auch vom Bund bezahlt einen Rückbau gemacht. Ich weiss, wir haben jetzt eine Brücke, die wollen wir ja nicht zurückbauen, aber wir haben kein Versprechen, dass die Osttangente irgendwie verändert wird. Wir haben die Hoffnung, dass es eine Temporeduktion gibt, wobei ich muss sagen, wieso macht man das nicht schon heute? Wenn man so mit den Leuten spricht, dann habe ich den Eindruck, es fährt eh niemand schnell über die Osttangente, sondern es müssen immer alle ganz langsam fahren. Und eine Lärmreduktion, eine Temporeduktion hat einen enormen Einfluss auf den Lärm. Das wäre eine ganz simple Massnahme, um eigentlich das gleiche Ziel zu erreichen wie beim Rheintunnel. Und das andere ist, wir haben hier auch noch die spezielle Situation, dass wir eigentlich schon eine Ostumfahrung haben via Deutschland. Die ist einfach nicht gut ausgeschildert und es wäre sicher auch noch eine Frage vom Verhandeln mit Deutschland, aber wir haben eigentlich eine ideale Voraussetzung, um jetzt nicht einen Tunnel zu bauen, der wie ein Projekt aus dem letzten Jahrhundert vorkommt. Und auch Tunnel sind so, dass die Emissionen, die dort ausgestoßen werden, die werden wir nie mehr kompensieren können. Das torpediert unsere Klimaziele.
Gut, dann würde ich gerne weitergehen. Es gibt ja auch noch ein Projekt.
Zwei Sachen. Also, der Bund würde niemals einen Rheintunnel zahlen. Also, die Schweizer Eidgenossenschaft wäre nie bereit, einen Rheintunnel zu zahlen. Wenn man jetzt sagt, okay, die Ostangente kommt dann halt weg, dann würde der Rest von der Schweiz finden, also dann geben wir das Geld noch jemand anders stammen. Und das Zweite ist, auf der deutschen Autobahn, das ist eine Idee, die immer wieder kommt, aber das ist ein Staatsvertrag. Also, Deutschland würde es niemals akzeptieren, dass man mehr Verkehr über Deutschland jagen. Und ich glaube, das würde das Problem auch nicht lösen. Also, die zwei Sachen heben am Realitätscheck aus meiner Sicht nicht stand.
Aber in Bern hat der Bund daran gezahlt, in Zürich hat er daran gezahlt an Rückbaumassnahmen. Ich glaube, man hat schlecht verhandelt. Ehrlich gesagt, von außen habe ich den Eindruck, man ist so froh, dass Bern endlich mal erkennt, unsere Region gibt es, als man nicht mehr verhandelt hat, sondern das Geld angenommen hat. Und nachher werden wir, das sind ja dann so Stadtreparaturmassnahmen, die wir ergreifen müssen, weil wir einen Rheintunnel haben und am Schluss haben wir schnell auch noch einen Ostangente.
Also ich glaube, wir haben dort wirklich noch Zeit und auch Möglichkeit, auf den Bund einzuwirken. Ein Versprechen, das man heute gibt für in 15 Jahren, wie sehr das hebt. Aber wir haben Zeit und wenn es ein Jahr gibt, am 24. November, werden wir die künftige Nutzung von der Ostangente sicher anschauen.
Ich würde gerne noch weitergehen mit grundsätzlich werden. Wir haben ja herausfinden, was der Unterschied ist zwischen Green-Liberal und Green. Jetzt gibt es ja noch ein anderes Projekt. Wir haben ja 4'000 Arbeitsplätze im Bachgraben und das sogenannte Zubau-Projekt, also Bachgrabentunnel, um das zu erschliessen, ist auch so ein Politikum. Da sind Sie vorhin eigentlich auch ganz dezidiert dagegen. Und das ist auch wieder eine grosse Forderung von der Wirtschaftsverband. Und ich möchte Sie mal generell fragen, ist denn das der Grundsatz von der Grünen, alles mit Auto, Erschliessung von einem Wirtschaftsareal, das noch stark wachsen sollte? Nein. Obwohl die Statistik zeigt, 75% der Leute nutzen halt den motorisierten Individualverkehr, während der ÖV 20% ausmacht.
Ja, also wenn man in Bachgraben fährt im Moment mit dem Velo, dann ist das unter Einsatz von seinem Leben, habe ich am meisten den Eindruck. Wenn ich mit Leuten schwätze, die im Public Health Institute arbeiten, dann ist denen ein Riesenanliegen, dass sie sicher mit dem Velo da kommen. Und solange wir das nicht gewährleisten können, ist klar, dass sie das Auto nehmen. Und es ist ja ein bisschen eine Huhn-Ei-Frage. Wir können schon sagen, oh, die brauchen ein Auto. Aber wir könnten auch einfach eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die den Bedürfnissen dieser Leute dort entspricht. Und es ist ja nicht so, dass dort Firmen ankommen mit Leuten, die mit dem Auto kommen müssen, weil sie noch Lieferwagen fahren müssen oder dass dort eine grosse Produktion ist. Es sind viele Arbeitsplätze, wo Leute am Computer sitzen, die wahrscheinlich wirklich gerne mit dem Velo kommen würden. Ich bin überzeugt, wenn man es gut machen würde, könnte man dort sehr viel rausholen. Ich habe es schon mal gesagt, mit dem E-Bike hat sich der Radius, wo man Fahrten per Velo machen kann, enorm vergrößert. Und wir profitieren halt einfach alle davon. Ich meine, jeder Mensch, der nicht mehr ein Auto nimmt, ist ein Puzzleteil weniger auf diesen überlasteten Strassen, ist ein Lärmteil weniger und ist eine Gesundheitsproblematik vielleicht ein bisschen weniger weit entfernt, weil er sich bewegt. Also es ist nur von Vorteil. Tun wir doch das fördern, was am besten ist für alle.
Das heisst eigentlich, Frau Keller, wenn ich jetzt das richtig interpretiere, ist der Vorwurf von der Frau Ineichen an Sie und Ihr Baudepartement, dass Sie eine veraltete Verkehrsstrategie haben. Sie setzen hier noch auf Autos und das ist nicht zukunftsfähig. Richtig. Was sagen Sie dazu?
Nein, das ist überhaupt nicht. Der Bachgraben ist vielleicht auch insofern ein gutes Beispiel. Also ich glaube, man hat dort zu spät angefangen, generell mit der Verkehrsplanung, vor allem von Seiten Basel-Land. Aber der Bachgraben ist eigentlich sehr ein gutes Beispiel, dass man eben die verschiedenen Verkehrsträger miteinander planen. Es ist ja nicht allein ein Autoprojekt, also ein Tunnelprojekt dort geplant, sondern ein Tram, das dort kommen soll, sobald eben die Strassen entlastet sind, weil man vorher gar keine Kapazität hat, das zu bauen. Aber auch die Velorouten und zwar, was wir jetzt neu angefangen haben, was ich sehr froh bin, ist, dass man mit Basel-Land die Velorouten eben überkantonal planen. Nicht, dass man dann irgendwie noch immer keinen Anschluss hat an der Kantonsgrenze. Also da planen wir Hand in Hand. Und die Velorouten ist etwas, wo zuerst kommt. Also das kommt zuerst. Weil der Zubau geht ja noch einen Moment. Sie haben es vielleicht mitbekommen, das braucht ja auch einen Staatsvertrag mit Frankreich und, und. Also das wird noch viele Jahre auch dauern. Aber wir planen am Tram weiter, die Veloroute weiter. Also unbedingt muss es ein Mix sein.
Ja, aber du sagst hier ist jetzt, dass Sie auf Auto setzen und das Auto eigentlich sollte vorbei sein.
Eben darum, das habe ich gesagt, ich glaube wirklich, wir können uns nicht auf einen Verkehrsträger. Velo löst nicht alles, Schiene löst nicht alles, wir werden weiterhin Strassen brauchen. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen in Basel-West wohnt. Also das, was heute jetzt wirklich durch Basel-West fährt, ist eine riesige Belastung an Menge Autos. Und ein ganz wichtiger Punkt, und da sind wir ganz intensiv dran, ist der Bahnausbau Richtung Frankreich. Weil wir sehen, dass 80% der Leute, die pendeln, und das sind natürlich viele Pendler, sind täglich Zehntausende, die kommen mit dem Auto, weil Frankreich schlecht mit dem ÖV erschlossen ist. Also gerade beim Bahnausbau sind wir intensiv am Lobbying machen, damit die Verbindungen, die S-Bahn-Verbindungen ins Elsass bald können funktionieren.
Gut.
Darf ich noch schnell eine Ergänzung machen? Also ich finde, jetzt hat man ja dort im Bachgraben eigentlich bereits relativ viele Arbeitsplätze geschaffen und man hat halt nicht geschaut, dass es dann schon sichere Velowege gibt. Man tut dann auch die Menschen ein bisschen steuern, als sie dann das Auto nehmen, weil sie sich nicht sicher fühlen auf dem Velo. Und wenn man von Anfang an eine klare Politik gemacht hat und man sagt, ich bin nicht völlig gegen das Auto, es gibt Situationen, wo ein Auto etwas extrem Praktisches und Sinnvolles ist. Aber ich glaube, in ganz vielen Situationen nutzt man jetzt das Auto aus Bequemlichkeit oder auch, weil man sich nicht sicher fühlt, zu Fuß oder mit dem Velo. Und wenn man halt so ein Projekt plant wie das Bachgrabengebiet, dass man dort nicht von Anfang an schaut, wie gehen die Leute dort an und dass man gerade schaut, welche Verkehrsinfrastruktur wollen wir. Es ist natürlich logisch, also wenn man einfach nichts macht, die Arbeitsplätze macht und nachher alle mit dem Auto kommen und sagen, ja, nein, die müssen mit dem Auto kommen. Das ist eine Huhn-Ei-Frage. Und man hat sich offensichtlich auch dafür entschieden, dass man jetzt einfach mal das so lobt im Auto. Und wenn dann die Velomassnahmen kommen, bis sich die Leute umgewöhnen, das wird lang gehen.
Gehen wir noch weiter. Was für viel Aufregung gesorgt hat, das ist Kritik an Ihnen, Frau Keller, ist die Ankündigung, dass Parkplatzgebühren, die Karten massiv aufgehen. Vor allem auch Familien mit grösseren Autos werden viel mehr müssen zahlen. Gleichzeitig wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie Parkplätze abbauen. Aber die Frage ist jetzt an Sie, Frau Ineichen, reichen diese Massnahmen aus Ihrer Sicht? Wir werden ein bisschen herausfinden, Green-Liberal.
Grundsätzlich haben wir sehr ein knappes Gut und das ist der öffentliche Boden. Und ich finde, Autos nutzen den Platz eigentlich recht schlecht, wenn sie einfach dort stehen. Dann hätte ich lieber den Platz begrünt oder ich kann ihn sonst irgendwie nutzen. Mit einem Bänkchen, mit einem Spielplatzelement, was auch immer. Darum muss man eigentlich sagen, am liebsten hätte ich die Autos also in der bestehenden Tiefgarage, wo ich den Eindruck habe, irgendwie alle mit leer sind, weil in allen Tiefgaragen ein Schild zu Parkplatz zu vermieten, dass man die Ressourcen mehr nutzt. Dass die so schlecht genutzt werden, ist für mich ein Signal, dass eigentlich die öffentlichen Parkplätze einfach zu billig sind.
Wenn Sie würden in den Regierungsrat kommen, das würde mich interessieren, was würde denn ändern? Würde denn noch viel mehr Parkplätze abgebaut? Und Parkkarten noch viel teurer?
wenn es zielführend ist, als wir den öffentlichen Raum für die Menschen machen können und nicht für die Autos, ja, dann wäre das so.
Also es würde sich unterscheiden von der jetzigen Politik von der Esther Keller?
Also der Vorstoß war ja von Raphael Fuhrer, der ein Grüner ist. Wir haben
den es geht ja jetzt um Sie. Sie wären ja im Amt
noch. Sagen, ja, ich finde, wir müssen, also ich will eine Stadt, wo der Mensch im Zentrum steht. Ich will, dass wir eine schöne Stadt haben für den Mensch. Und im Moment ist es so, dass die Parkplätze neben einem Sicherheitsrisiko, das sie darstellen, auch einfach nicht schön sind und nichts für das Stadtklima beitragen. Und ich glaube, dann müssen wir darüber diskutieren, ob es die Parkplätze braucht. Und ich meine, es braucht sie in der Tendenz nicht dort, wo sie jetzt sind. Und es braucht auch nicht, also man schwätzt ja dann immer von den Familien und so. Ich habe selber eine Familie, ich habe kein Auto und es geht wunderbar. Ich kenne ganz viele Familien, die kein Auto haben. Es haben gar nicht so viele Basler ein Auto. Und dann muss man sich schon fragen, tun wir für die immer kleinere Menge, die Leute ein Auto haben, den Platz zur Verfügung stellen, statt der Allgemeinheit, dass alle etwas davon haben.
Frau Keller, wo unterscheiden Sie sich jetzt in der Politik von der Freien Eichen, wenn es um das Thema geht, wo für sehr viele Emotionen sorgt und wo auch für Kritik sorgt aus dem Gewerbe?
Also an sich finde ich nach wie vor den Ansatz, dass man für das zahlt, was man beansprucht. Ich nehme an, wenn Sie eine grössere Wohnung kaufen, zahlen Sie auch mehr. Wenn Sie eine grössere Pizza kaufen, zahlen Sie auch mehr. Also wieso sollte das beim Parkieren nicht der Fall sein? Das ist aus meiner Sicht ein urliberaler Ansatz. Also gewisse Kostenwahrheit herstellen. Ich finde es auch nicht fair, dass beispielsweise ein Boulevardkaffee viel mehr muss zahlen als jemand, der ein Auto auf öffentlichem Boden parkiert. Für mich ist es aber nicht einfach das Ziel, ich kann nicht einfach das Ziel Parkplätze abbauen. Was wir jetzt machen, ist einfach im Rahmen der Fernwärme und generell von Baustellen, dass wir jeden Strassenraum anschauen. Wie wird der heute genutzt? Können wir ihn verbessern? Braucht es einen sicheren Veloweg? Ist es ein wichtiger Verbindungspunkt vom Bachgraben irgendwie am Bahnhof? Müssen wir etwas sicherer machen? Ist es ein Hitze-Hotspot? Müssen wir begrünen? Und so schauen wir jeden Strassenraum heute an. Und je nachdem ist das zulasten von Parkplätzen. Aber ich glaube, und da unterscheiden wir uns schon, da kann man auch nicht zu forsch vorgehen. Einfach aus Prinzip Parkplätze abbauen, damit es schneller geht, das generiert einen grossen Widerstand. Und ich glaube, da muss man wirklich auch sinnvoll den Strassenraum anschauen, was braucht es da, was ist sinnvoll und wenn es noch Parkplätze braucht, weil es im umliegenden Perimeter nicht grosse Parkhäuser gibt, dann muss man die auch dort lassen.
Gut, es gibt jetzt schon Politiker, die sagen, sie gehen zum Teil relativ radikal vor beim Parkplatzabbau, aber das lassen wir jetzt, das führt zu weit. Ich würde gerne das Thema wechseln und zu einem anderen Thema gehen, das auch sehr viele Leute beschäftigt. Das Thema Wohnen in Basel und Wohnschutz, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da möchte ich zuerst Sie fragen, Frau Keller, was mir persönlich auffällt, ist, wenn ich mit Leuten in meinem Alter rede, die in Basel eine Wohnung suchen, auch dezidiert bürgerliche Leute, dann haben die alle das gleiche Problem. Sie finden nichts und wenn sie etwas finden, ist es viel zu teuer. Sie können es kaum leisten. Es sind auch Leute, die Kaderfunktionen haben, also die eigentlich gut verdienen. Und ich würde Sie als Grünliberale gerne fragen, funktioniert hier der Markt, wie er jetzt ist, oder hat eben nicht doch die linke Seite, die halt einen relativ scharfen Wohnschutz betreibt, recht, weil die Leute einfach sonst nichts finden und die Preise durch die Decke gehen?
Also damit mehr Leute in Basel wohnen können und damit auch die Preise oben runtergehen, bräuchte es vor allem auch mehr Angebot. Also ich glaube, das ist auch der klassisch ökonomische Ansatz, wenn man natürlich viel zu wenig Wohnraum haben und mehr Leute, die hier leben wollen, dann steigen die Preise. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir machen, wo wir jetzt auch intensiv dran sind, mit diesen grossen Arealentwicklungen, wo wir dran sind und wo auch ein Drittel preisgünstiges Wohnen entsteht, haben wir eine riesen Chance, weil wir wissen, die Schweiz wird wachsen und wir möchten ja nicht einfach eine Zersiedelung. Das heisst, wir müssen wirklich die Chance von diesen Transformationsarealen, die einmalig ist in der Schweiz, jetzt unbedingt wahrnehmen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir mit dem Gegenvorschlag zur Baselbau Zukunft auch ja doch einen Kompromiss gefunden haben in der letzten Legislatur, in dieser Regierung, einen Kompromiss gefunden haben, dass wir eben die Areale so können entwickeln, dass auch preisgünstiger Wohnraum
entsteht. Aber das heisst, Sie als Grünliberale glauben, der Markt regelt es eigentlich. Also es braucht auch keine Vorgabe, wie viel bezahlten Wohnraum das es soll in einer Stadt, wie viele Genossenschaften sollen zum Zug kommen. Das finden Sie, braucht es an sich nicht.
Nein, dieser Meinung bin ich absolut nicht. Ich glaube, A, Genossenschaften spielen eine wichtige Rolle im Markt und B, hat man gesehen, dass der Markt eben nicht funktioniert hat. Es ist übertrieben worden, es sind Häuser leer gekündigt worden, also dort hat es nicht funktioniert. Der Wohnschutz, hinter dem steht die Regierung als Verfassungsziel. Ich glaube, es ist an der Umsetzung, wo es noch nicht stimmt und wo wir auch justieren müssen.
Genau, wir haben jetzt das neue Wohnschutzgesetz, der dazu geführt hat, dass zumindest Stand jetzt bei den Sanierungen ein sehr starker Einbruch gekommen ist. ist die Idee des bezahlten Wohnen in die Hose gegangen? Weil jetzt wird einfach nicht mehr saniert, man kann nichts Neues bauen, also die Investoren springen alle ab. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, wir müssen dort wirklich mal ganz gut anschauen, wo ist jetzt der Wohnschutz, das neue Gesetz, die Schuld, wo ist der Fachkräftemangel die Schuld und wo war einfach, dass die Leute halt vielleicht auch nicht im Rahmen von dem, was sie vermieten, müssen wir ja auch so Bestandessanierungen machen, wo ist dort pausiert worden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass alles am Wohnschutz liegt, dass jetzt nicht mehr so saniert wird. Das ist das eine. Das andere ist, ich sehe durchaus Projekte, die noch funktionieren. Es ist ein bisschen langwierig. Es ist auch, es kommen Auflagen, die sehr mühsam sind zum Teil und wo Projekte extrem verteuern. Aber es ist durchaus noch möglich zu sanieren in Basel.
Aber
wenn, finde ich, ist jetzt, das müssen wir mal anschauen. Das andere ist, es war ein Stück weit das Ziel vom Wohnschutz, dass man Luxussanierungen verhindert. Und darum könnte man jetzt auch ganz pragmatisch sagen, ja, das Ziel wird ja eigentlich relativ gut erreicht. Jetzt müssen wir einfach schauen, aus einer grünen Sicht möchte ich, dass schon noch saniert wird. Weil ich finde, Leute, die in billigem Wohnraum, also die in wenig tiefe Mieten haben, aber einen Wohnraum haben, der zum Beispiel schlecht beheizt ist oder nicht gut lärmisoliert ist, das ist nicht ein Zustand, der akzeptabel ist. Die haben auch, gerade wenn man weiss, wie Lärm eine Beeinträchtigung hat für die Gesundheit, also wir müssen dort schauen, dass die, in Lärm, also die Sanierungen müssen möglich sein. Es ist ja auch vorgesehen im Wohnschutzgesetz, dass so Sanierungen möglich sind grundsätzlich. Jetzt kann man da noch mit der Umwälzung ein bisschen streiten.
Sollen Immobilienunternehmen Rendite machen können?
Ich finde es ziemlich knapp. Ich bin Verwaltungsratspräsidentin von einer grösseren PK. Wir brauchen zu einem Drittel die Rendite, um unsere Rente zu zahlen. Das ist ein grosses Dilemma. Grundsätzlich finde ich, es ist ein schwieriges Thema, weil wenn man sehr hohe Mieten muss zahlen muss, ist das eine riesige Beeinträchtigung vom Alltag. Gerade von Familien, weil grosse Wohnungen sehr teuer sind. Ich bin ein grosser Fan von genossenschaftlichem Wohnungsbau, also von gemeinnützigem Wohnungsbau, weil dort liegt meiner Meinung nach ein sehr grosses Potenzial. Die Leute können sich auch einbringen, es ist eine grosse Akzeptanz, es sind ganz tolle Projekte und wir müssen das eigentlich einfach fördern. Privateigentum stelle ich eine grosse Frage dahinter, ob das,
wie meinen Sie das
gefördert
genau?
werden müsste. Also, jetzt jeder
also ich darf keine Wohnung mehr
Sie dürfen durchaus, aber dass wir das staatlich fördern oder müssen schauen, dass die Wohnungspreise billig bleiben. Ich finde, gerade in so dichtem Wohnungsraum wie jetzt in Basel sind eigentlich Genossenschaften etwas sehr zielführend. Also man sieht es auch, die haben wirklich günstige Mieten, oder verhältnismäßig günstige Mieten, es sind extrem tolle Projekte.
Frau Keller, was haben Sie für Signale aus der Wirtschaft? Stimmt das, dass man noch nicht so genau sagen kann, dass die Auswirkungen von diesem verschärften Wohnschutzgesetz nicht unbedingt wegen der Rendite zurückzuführen ist, die man noch machen kann?
Also ich und der gesamte Regierungsrat, wir sehen die Polarisierung auf diesem Thema schon wirklich als sehr, sehr problematisch. Ich finde, die Fronten haben sich verhärtet. Du sagst jetzt hier eher ein bisschen konziliant, aber ich spüre anders auch gerade im Parlament. Also es ist, sobald man das auch nur will diskutieren, beispielsweise den Überwälzungssatz oder eben die Umsetzung heute, ist gerade so der Reflex, man darf das nicht anlängen. Ich bin überzeugt, wir müssen das anschauen. Wir schauen das auch an, weil tatsächlich kriege ich Signale, und zwar auf zwei Ebenen. Sehr, sehr früh sind Signale gekommen von den Unternehmen selber, also Unternehmen, die Sanierungen machen, die gesagt haben, sie haben das sehr, sehr rasch gemerkt. Aber auch Investoren, also dass sie sich zurückziehen. Und klar, als Investoren, das ist dann so ein bisschen, das ist schon fast leider ein Unwort geworden, aber es braucht natürlich nach wie vor Investitionen. Denk an die grossen Transformationsareale. Und ich glaube, wir müssen schon schauen, dass wir trotzdem noch für Investitionen, sinnvolle, angemessene Investitionen, attraktiv sind. Und darum bin ich überzeugt, dass wir das anlängen müssen, ohne natürlich den Wohnschutz, so wie er in der Verfassung ist, aufzugeben. Das ist wichtig.
Was löst bei Ihnen aus, wenn ein Konzern wie Baloise, wo die Öffentlichkeit nicht unbedingt jedes Mal aufsucht, ganz bewusst an die Presse geht und in der Basler Zeitung sagt, das Wohnschutzgesetz ist eine Katastrophe, wir können da nichts mehr machen. Was löst das bei Ihnen aus als Regierungsratskandidatin? Was für ein Gehör haben Sie denn für die Wirtschaft?
Ja, nein, da höre ich gut an. Ich habe einfach meine eigene Erfahrung, jetzt auch von der Pensionskasse, wo ich sehe, es ist eigentlich durchaus noch möglich. Es ist ein bisschen komplex geworden.
Also Sie glauben es denn nicht, wenn das so gesagt wird?
Ich finde, wir müssen anschauen, was ist denn genau jetzt die Ursache? Vielleicht sind es auch noch andere Faktoren. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen einfach, wir haben das Wohnschutzgesetz, wenn irgendetwas nicht klappt, dann ist auf das Wohnschutzgesetz die Schuld. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Ich bin wirklich überzeugt, dass zum Teil Sanierungen nicht gemacht werden, weil man die Leute nicht findet, die sie machen.
Was Ihnen sehr wichtig ist, was Sie auch schon betont haben, ist, dass klimagerecht gebaut wird und auch saniert wird. Da ist meine Frage, ist das nicht genau das, was dann es eigentlich noch teurer macht? Also dass eigentlich am Schluss auch das dann zu sehr vielen Auflagen führt wo am Schluss logischerweise dazu führt, dass eine Miete halt auch relativ teuer wird. Wie sehen Sie den Punkt?
Ich glaube, es ist im Moment im System gar nicht so fest vorgesehen, dass man eigentlich im Bestand saniert, sondern dass man halt abbricht und neu baut. So haben es mir auch Architekten erzählt, dass es eigentlich relativ schwierig ist, um den Bewilligungen zu bekommen, um wirklich so sanft zu sanieren. Und dort müssten wir eigentlich wegkommen davon. Das ist ja die beste Art, das zum Klimaziel erreichen, sollten wir möglichst nichts mehr abreissen oder eigentlich gar nichts mehr abreissen und den Bestand in sanieren mit sehr sanften Methoden. Also es ist auch nicht das Ziel, dass man den innen aushöhlt, wie jetzt beim Globus. Das ist graue Energie, die verschwindet. Man müsste eigentlich nutzen und können sanft sanieren. Ich habe gehört, das ist es sehr schwierig im Moment, um die Bewilligungen zu bekommen. Es ist auch nicht vorgesehen. Und natürlich ist es billiger, auf der grünen Wiese etwas zu bauen. Jetzt haben wir in Basel schlicht keine grüne Wiese mehr, wo man etwas draufbauen kann. Und wenn man sie hätte, wäre es wahrscheinlich nicht gescheit, was wir machen.
Wie sehen Sie jetzt diesen Punkt?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir ganz konkret jetzt auch angehen. Also wir haben, die Regierung hat vor einigen Wochen den Aktionsplan zur Klimaschutzstrategie präsentiert. Und tatsächlich ist eine der wesentlichen Massnahmen, dass man am Abreissen einen Preis gibt, sage ich jetzt einmal. Wenn ein Gebäude jünger ist als 60 Jahre, dann wird es irgendeine Form von Gebühr geben, wenn man es vorzeitig abreisst. Das ist tatsächlich, das Bauen ist ein Teil, wo man wirklich wichtig ist, um das Netto-Null-Ziel auch erreichen. Und ich glaube, da haben wir auch einfach einen glasklaren Auftrag von der Bevölkerung, dass wir das machen. Was mir persönlich wichtig ist, und da ist wie das Liberale, ich möchte es vor allem über Lenkung machen. Also beispielsweise, dass man auch einen Bonus bekommt, wenn man ein sehr ökologisches ein Gebäude erstellt. Also mit einem Bonus-Malus-System, mit Lenkung, nicht mit Verbot und in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Darum habe ich auch vor eineinhalb Jahren einen runden Tisch gegründet, einfacher bauen. Weil, wie gesagt, das ist eine Thematik, die ist so vielschichtig, die ganze zunehmende Regulierung, Klimaschutz. Das ist etwas, das wir nicht allein lösen können. Und an diesem Tisch sind wir jetzt auch Massnahmen mit der Branche, mit Architekten, mit Bauherrenvertretern am Suchen.
Das ist auch eine der Fragen, die wir bekommen haben. Vielen Dank für Ihnen, die im Publikum sind. Sie haben vorher ja uns Fragen schicken. Ich würde das gerne jetzt durchaus einflechten. Sie haben das jetzt schön dargestellt, dass Sie hier um den Tisch machen und so. Aber es gibt ja auch massive Kritik von den Architekten und von anderen Branchenverbänden, die auch öffentlich gesagt haben, es sei eine Katastrophe im Bauinspektorat. Es ging alles viel zu lang. Frau Ineichen, ich würde die Frage an Sie geben. Wie kann man das Problem im Bauinspektorat, das ist die Frage, die wir bekommen haben, lösen? Was würden Sie besser machen, als es jetzt ist?
Ich glaube, einerseits muss man wirklich dort bei den Prozessen schauen. Die machen ja die Praxis. Und ich glaube, im Moment ist eine grosse Unsicherheit. Man will immer ganz juristisch abgesichert sein, dass es stimmt. Und das zieht sich ein und das führt auch zu Entscheiden, wo das Augenmass verloren geht. Und dort mit der, der Praxis entwickeln, die auch ein bisschen mutig ist, wird sicher helfen. Das andere ist, wir müssen wie schauen, die haben ja einen riesen Pendenzenberg, das ist jetzt, glaube ich, recht durch ab. Digitalisierung kommt ja auch, wie wir gehört haben. Also ich glaube, es kommt eine Verbesserung, das ist zu hoffen. Aber ich würde wirklich den Schwerpunkt auf die Praxis legen, weil es ist ja im Moment, es darf immer noch abgebrochen werden, es wird eigentlich, die Bewilligungen gehen offenbar sehr flockig raus, aus dem Eindruck, weil es wird viel Abbruch gemacht im Moment und dort müsste man wie schauen, dass dort der Wohnschutz in dieser Praxis mehr Eingang findet.
Mehr Mut.
Das hat mich jetzt gerade ein bisschen widersprüchlich gedunkt, weil einerseits sollen wir mehr erlauben, mehr Spielraum, aber weniger erlauben, abzubrechen. Also ich glaube, das zeigt ja auch, wie schwierig es ist. Es ist wirklich ein Phänomen, das wir in der ganzen Schweiz haben, dass die Baubewilligungen immer länger gehen. Es ist gerade jüngst ist noch mal ein Artikel in der NZZ. Aber nochmal, das ist wirklich für mich hohe Priorität in der nächsten Legislatur. Digitalisierung werden im nächsten Frühling endlich mit dem digitalen Baugesuch online gehen. Das ist wirklich etwas, was extrem wichtig ist. Man muss sich vorstellen, dass heute noch wirklich sättig Dossiers physisch auf der Reise gehen bei den Fachstellen, zum Teil Dutzende Fachstellen, dass das nicht besonders schnell geht, für das braucht man nicht viel Fantasie und das können wir jetzt nächsten Frühling können wir das lancieren. Und der runde Tisch, das tönt immer so ein bisschen, als würde man dort nett zusammenhäkeln und ein bisschen reden, aber der Punkt ist schon, die Vorschriften haben wahnsinnig zugenommen. Und wir müssen irgendwann auch wieder ans Materielle gehen, müssen uns überlegen, gibt es Gesetze, gibt es Vorschriften, die wir wieder reduzieren müssen. Aber man sieht auch auf Bundesebene, was geht, wenn man beispielsweise versucht, über den Lärmschutz zu diskutieren. Das löst auch extreme Gegentendenzen aus. Also es ist dann nicht so, dass alle sagen, ja, der Regulierung ist gut. Und darum bleibt das ein zäher Prozess, wo ich aber sehr bereit bin und ich bin wirklich gefreut, dran zu bleiben.
Einfach noch schnell wegen dem Widerspruch. Im Moment ist es glaube ich, so, dass man wie nicht auf neue Ideen eingehen kann, weil man so ganz sich will absichern und nur auf die bekannte Seite geht. Und ich finde, es ist eben kein Widerspruch, wenn man mal eine neue Idee kommt, wenn kreative Ideen kommen vom Architekt, dass man dort den Pragmatismus hat oder das Augenmaß und sagt, ja, sieht so stimmig aus, probieren wir es mal aus, das müsste möglich sein.
Es ist Ihnen jetzt bürokratisch. Wenn ich das richtig verstanden.
Kann man so zusammenfassen. Also, ja, oder auch halt wie, es ist so auf bestehende Strukturen eingefahren und es ist, die Architektenwelt ändert sich ja. Da kommen neue, junge Architekten, die wahnsinnig tolle Ideen haben, wie sie ökologisch bauen können. Und das ist noch nicht vorgesehen. Und dass man die Flexibilität nicht hat, die Agilität nicht hat, das habe ich den Eindruck, dort müsste man noch ein bisschen dürfen.
Also ich glaube, wollen, so wie ich sie vorher gehört habe, sagen, nein, also abbrechen, das sollte man weniger machen. Also der Wohnschutz hat eine wahnsinnige Komplexitätsstufe noch oben drauf gemacht. Das macht das Verfahren tatsächlich deutlich länger. Also ich glaube, darum sehe ich doch einen Widerspruch. Auf der einen Seite sagen sie eben, man muss regulieren, man darf nicht zu viel abreißen, man muss kontrollieren. Und auf der anderen Seite sollen wir schneller und agiler werden. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich auch an die materiellen Bestimmungen, sonst wird es mit ein bisschen anders denken. Das ist etwas, wo die Leute, man muss daran denken, es gibt 500 Beratungsgespräche jede Woche, die Leute sind da, um zu helfen. Also ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass 1500 Gesuche jedes Jahr durch das Bauinspektorat gehen und auch viele, viele Kunden zufrieden sind.
Gut.
Ja, Praxis hat immer ein bisschen Spielraum.
Aber ja, das ist so. Dann gehen wir zum dritten Thema und nachher haben wir dann die Runde öffnen für das Publikum. Reden wir noch über Klimaschutz. Das ist ja verrückt. Sie haben ja in der Regierung 64 Massnahmen vorgelegt. Das ist ja fast eine Dissertation, hat man das Gefühl. Ich habe jetzt nicht alles gelesen. Es geht darum, wie schaffen wir es. Das ist ein Volkswille, dass die Stadt 2037 CO2-neutral unterwegs ist. Frau Keller, mal zuerst ganz ehrlich, ist es realistisch?
Also unter den Vorzeichen, die wir auch als Regierung gesagt haben, doch, wir kommen dem Ziel Netto Null 37 sehr, sehr nahe und alles, was wir nicht können selber erreichen, werden wir über Kompensation, also über Zertifikate, über verschiedene Formen von Kompensation, wir müssen es erreichen. Das ist ein Verfassungsauftrag und den nehmen wir sehr, sehr ernst. Aber auf was wir natürlich geschaut haben beim Ausschaffen, ist eben, dass es eine gewisse Balance hat, dass es auch eben umsetzbar ist. Und für das sind wir doch auch im Dialog gewesen mit verschiedenen Verbänden und ich bin sehr, sehr froh, ich habe Eindruck gehabt, dass die Resonanz insgesamt gut war. Das geheissen hat sich ein ausgewogenes Paket, also nicht zu zurückhaltend, aber auch nicht zu einschränkend. Und das ist für uns wirklich das höchste Ziel gewesen. Und jetzt geht es ans Umsetzen und das wird noch viel zu diskutieren geben, da bin ich sicher.
Ich glaube, das ist, ja, kann man sagen, das wird sicher so sein. Freineichen, 64 Massnahmen, die die Regierung vorgelegt hat, damit wir klimaneutral sind, 2037. Sie haben sicher alles genau gelesen. Ja, und, reicht es? Oder was würden Sie anders machen, wenn Sie jetzt in der Regierung gesehen wären?
Es hat wenig Konkretes drin. Es sind viele Massnahmen, aber es ist dann in der Umsetzung jetzt keine konkreten Massnahmen. Und ich glaube, wir müssen dort wir bräuchten mehr Konkretes, dass wir auch wissen, um was wir dann genau diskutieren müssen, wenn wir dann diskutieren müssen. Und wir müssten auch besser können erkennen, was passiert, wenn wir die Massnahmen nicht so umsetzen. Also wie muss die Massnahme umgesetzt werden, damit wir 2037 erreichen. Weil erst dann können wir darüber diskutieren, ob es überhaupt die Option ist, sie wegzulassen oder nicht. Und das sieht man im Moment noch ein bisschen zu wenig aus meiner Sicht.
Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht, wenn Sie einfach regieren könnten, und dann muss es so sein, die ganz konkreten Massnahmen, die Sie sagen, das brauchen wir und schaffen wir es nicht?
Also ich hätte gerne ein Budget gehabt, dass man sieht, wenn wir 37 erreichen, wie viel Geld geben wir jedes Jahr aus, bis wir den Absenkpfad erreichen. Ich hätte gerne Massnahmen gehabt entlang dem Zeitstrahl. Weil wir müssen ja wissen, was uns erwartet in den nächsten Jahren. Es ist unglaublich viel, wenn wir das Ziel erreichen.
Aber konkrete Massnahmen. Was wären Massnahmen, die Sie finden, das wäre nötig?
Also, ich habe es schon gesagt, aber der Rheintunnel zum Beispiel. Also alle Tiefbausachen, die sind enorm emissionsreich. Wenn wir die weglassen, könnte man schon mal sehr viel erreichen. Wenn wir beim Bau mehr darauf schauen, also eben, dass Sachen recycelt werden, dass man nicht neue Elemente verbaut, dass man nicht mehr abbricht, sondern im Bestand, da könnte man auch ganz viel erreichen. Und man könnte im Verkehr sehr viel erreichen. Und im Verkehr kann man ehrlich gesagt sehr schnell sehr viel erreichen. Weil wir haben Strassen, die überfüllt sind, wenn man dort ein bisschen mehr, sagen wir schon nur Tempo 30, also Integral Tempo 30, kommt ja dann jetzt auch hoffentlich, dort würde man schon viel erreichen, aber man würde halt auch mit gewissen, sagen wir, noch mehr den Verkehr aus dem Spiel rausnehmen, der Emissionen macht, dann würde man dort sehr schnell sehr viel erreichen können und man hätte noch eine ruhigere und schönere Stadt.
Ja, es gab mehrere Sachen. Der Klimaaktionsplan ist sehr konkret und es gibt auch einen Zeitplan vor, wo immer möglich haben wir Kosten hinterlegt. Es gibt einfach Sachen, da kann man Kosten noch nicht hinterlegen, weil man wirklich noch nicht weiss, was es kostet. Und auch da wieder muss ganz realistisch sein, der grösste Hebel ist das Heizen. ist mit Abstand der grösste Hebel zusammen mit der Abfallverbrennung. Und das ist etwas, was wir im Kanton schon sehr, sehr vorbildlich angehen. Ein Riesenhebel ist beispielsweise auch die Elektrifizierung der Bus, die jetzt schon am Laufen ist. Der Veloanteil nimmt massiv zu. Also wir sind schon auf sehr, sehr gutem Weg. Vielleicht auch das noch zu Ihrer Frage, können wir es erreichen? Ja, wir sind auf gutem Weg. Ich glaube, der Klimaaktionsplan ist wirklich sehr konkret. Er strebt auch, dass wir den motorisierten Individualverkehr, auch wenn er elektrisch ist, noch Mühen reduzieren, um eben die Velowege und die ÖV-Förderung zu erreichen. Also ich glaube, da gibt es wirklich sehr, sehr konkrete Massnahmen, auch gerade beim
Genau, Bauern. Und jetzt sind wir genau beim entscheidenden Punkt. Sie sagen ja Grün liberal, das heisst, sie sind nicht dafür, dass es Verbot gibt. So verstand ich das zumindest, das Wort liberal. Lässt sich das denn erreichen, liberal? Oder müssen Sie Verbotskeule auspacken? Sie haben ja gesagt, weniger Verkehr, das heisst, es gibt mehr Verbot.
Nein, ich glaube, wir haben heute oben schon drei Beispiele angesprochen, wo es eben um eine Lenkung geht. Das eine ist Parkkartengebühren, wo es eben grössenabhängig wird. Das ist jetzt auch ein Thema, ob man bei den Motorfahrzeugsteuer, Benziner und Elektrofahrzeuge nochmal anders soll gewichten. Auch beim Bauen, das, was ich erwähnt habe, dass es eine Gebühr gibt, wenn man vorzeitig abreißt, oder dass es einen Bonus-Malus gibt, wenn man sehr ökologisch oder nicht ökologisch baut. Also da kann man mit Lenkung sehr, sehr viel erreichen. Aber der allergrösste Hebel nochmal ist die Fernwärme, und für das hat das Parlament einen grossen Betrag gesprochen, dass wir das vorantreiben können in den nächsten 13 Jahren.
Grundsätzlich sind Lenkungsabgaben sicher ein gutes Mittel, aber sie sind halt nicht wirklich sozial. Also jetzt gerade bei den Parkkarten, wenn man dann dran ist, muss man schon sagen, es trifft, also die reicheren Leute können es sich leisten. Road Pricing ist ja so etwas. Am Schluss können sich nur die reichen Leute das leisten, ärmere nicht. Ein Verbot ist halt einfach klarer und durch das ein bisschen sozialer, und in gewissen Bereichen ist, glaube ich, ein Verbot einfach sinnvoll.
Darf ich da noch, was für Verbot würde für Sie in Frage kommen? Wie weit wären Sie bereits gegangen? Wenn ich es richtig gelesen habe, korrigieren Sie mich, haben Sie sich auch für ein Flugverbot ausgesprochen?
Nein, so nicht. Ich einfach, auch dort, das Flugverbot wäre halt einfach sozialer. Es ist unschön, wenn sich nur noch ganz reiche Leute fliegen leisten können. Und gerade, wir haben jetzt viele Leute, die von überall aus der Welt kommen. Wenn die ihre Familie nicht mehr besuchen können, hat es ja schon auch etwas, das tut weh. Und wenn man dann sehr viel Geld dafür braucht. Aber im Endeffekt, es ist immer ein bisschen Gratwanderung. Ein Flugverbot jetzt so radikal durchzuführen, hat ja auch politisch keine Chance. Und dann muss man halt mit den Lenkungsabgaben anfangen arbeiten. Beim Verkehr sehe ich aber schon, dass wir halt gewisse Strassen verkehrsbefreit machen oder so. Dort hätte ich jetzt einfach, das ist relativ schmerzfrei für alle und es ist gesünder für uns, weil es ruhiger ist.
Ich möchte noch schnell einhaken wegen der Anwohnerparkkarten. Also ich glaube, dort das soziale Argument, das ist verfangt aus meiner Sicht wirklich nicht. Wir sehen, wenn wir Studien anschauen, dass vor allem die Haushalte, die viel Geld haben, A, überhaupt ein Auto haben, B, ein grosses Auto und vielleicht auch gerade ein zweites haben, und das zweite steht dann eben draußen auf der Strasse. Also ich glaube, dass es, wenn die armen Familien würde treffen, wo da, also das Argument, glaube ich, zeigt sich oder hebt an einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht wirklich gestanden.
Darum habe ich auch Road Pricing gesagt. Ich finde, das ist ein besseres Argument,
klar, muss man sagen. Ja. Gehen wir noch auf einen Punkt ein, hier zum Schluss. Und zwar ein Thema, das im Fragenkatalog, wo uns eingereicht worden ist, sehr oft gekommen ist, Begrünung von der Stadt. Das ist auch ein Thema, das die Leute beschäftigt. Da gehen Sie ein bisschen auseinander. Also, der Klimaschutzinitiative sind Sie ja Feuer und Flamme dafür gesehen. Man hat ja gesagt, man kann viel schneller viel mehr machen.
Stadtklimainitiative?
Stadtklimainitiative, Entschuldigung, bei all diesen Initiativen kommt man ein bisschen durcheinander. Genau. Und da wäre eine Frage, die wir bekommen haben, eben, was ist der schnellste Weg für eine Stadt, die entsiegelt und begrünt ist? Da würde ich zuerst die Frage einreichen, wenn Sie jetzt schauen, wie auch das Baudepartement sich aktuell verhalten, würde ich mehr drin liegen aus Ihrer Sicht, was den Zeitplan anbelangt und die Möglichkeiten.
Ich finde, wir müssten neu denken, wenn wir eine Strasse anlegen, wenn man dort etwas machen muss. Da muss man zuerst daran denken, was braucht die Natur in dieser Strasse. Das muss eigentlich immer von der Natur aus denken und sagen, wir wollen in dieser Strasse, wenn wir Bäume oder wir wollen eine Begrünungsmassnahme, weil das braucht es, dann braucht es irgendwie ein bisschen Schatten. Es ist eine Strasse, wo vielleicht auch noch Leute dran wohnen. Dann müssen wir schauen, dass das Platz hat. Und dann schauen wir, was noch Platz hat. Und das ist häufig, vielleicht führt das dann mal dazu, dass ein Auto keinen Platz mehr hat. Es kann aber auch dazu führen, dass ein Velo keinen Platz mehr hat. Aber man muss immer von der Natur aus denken. Im Moment denken wir ganz fix auch auf der Güterstrasse, da braucht es ein Tramli, da braucht es ein Auto. Und eventuell schaffen wir es noch Trottoir reinzuquetschen und ganz eventuell noch zwei, drei kleine Bäume. Und das finde ich wie die falsche Hervorgehensweise. Also so erlebe ich es.
Ja, das sehe ich natürlich insofern schon anders. Ich glaube, wir müssen wirklich immer die all die Güter miteinander abwägen. Gerade der ÖV ist extrem wichtig für eine Stadt. Und ja, ein Tramli braucht Platz oder im Strassenraum. Aber wir müssen auch mit Rettungsfahrzeugen und Infrastrukturfahrzeugen durchkommen. Aber was ganz, ganz klar ist, also wir schauen jetzt mit jeder Baustelle, wo die Fernwärme reinkommt, schauen wir die Strasse an. Wir entsiegeln heute doppelt so viel wie noch vor ein paar Jahren. Und zwar, weil ich die Weichen, die ich angefangen habe vor 4 Jahren im Bau- und Verkehrsdepartement, wirklich sehr klar und früh gestellt habe. Wir haben das Stadtklimakonzept schon wenige Monate nach dem Antritt verabschiedet, ist sofort verbindlich geworden für alle Planenden und sie können schauen, ist sogar einigermaßen in der Nähe, da vorne Paulusgasse oder die Herwilerstrasse, Seevogelstrasse im Gellert, da werden dutzende Bäume gepflanzt, weil wir jetzt eben auch den Paradigmenwechsel gemacht haben. Aber ich glaube, man muss immer eine Güterabwägung machen, eben gerade öffentlicher Verkehr für Leute, die nicht gut zu Fuß sind, können nicht alle mit dem Velo gehen. Also ich glaube so, dass auch die ganze Infrastruktur, das muss man in der Stadt unbedingt weiter mitdenken.
Aber bei dieser Güterabwägung muss man ja schon bei der Gewichtung einfach überlegen, was wollen wir genau. Und ich glaube, häufig, also so erlebe ich es wirklich, ist, dass im Moment die Gewichtung noch zugunsten vom Auto ist. Wir würden Strassen anders bauen, wenn wir würden die Güterabwägung mal ein bisschen mehr zugunsten von den Menschen machen, die dort wohnen, zum Beispiel. Ich meine, die Güterstrasse, finde ich ein gutes Beispiel. Es ist eine Strasse, wo extrem viele Menschen dran wohnen, aber am Schluss, man hat sie jetzt gerade umgebaut und es hat einfach ein paar verquetschte Bäume gegeben. Und sonst nichts, obwohl dort eigentlich, es soll ja ein Boulevard sein, es halten sich Leute dort dran auf. Es ist ein Quartier, wo es fast keine Grünflächen gibt. Und es ist nichts entsiegelt worden.
Also die Güterstrasse ist, glaube ich, vor 14 Jahren umgebaut worden. Also es ist schon wieder...
Ja, also die Klimakrise kennen wir seit 60 Jahren. Also.
Ja, ich glaube, da kommen wir ein bisschen zu dem Thema, also zum Konkreten. Ich mag mich noch sehr, sehr gut an die Debatten, ich bin noch nie in der Regierung gewesen, in der Hartstrasse erinnern. Oder? Also dort sind auch Geschäfte, die gesagt haben, sie brauchen das noch. Anwohner, die gesagt haben, ganz so viele Parkgaragen gibt es dort noch nicht. Dann ist man zu einem Kompromiss gekommen. Teil von der Parkplätze hat man weggenommen, Teil hat man begrünt. Also ich glaube schon, man muss sehen, dass im Konkreten, das sehen wir bei jedem konkreten Projekt, das wir machen, dass halt Ansprüche der Menschen auch sehr unterschiedlich sind. Es gibt Leute, die möchten eigentlich nicht so schnell vorwärts gehen mit den Veränderungen, wie wir es jetzt machen. Also ich habe das Gefühl, wir schlagen jetzt doch ein Rechtstempo an, sodass doch auch immer mal wieder Widerstand kommt, Einsprachen gegen Projekte, Einsprachen gegen Parkplatzabbau und einfach mehr Druck ins System reinzubringen, halte ich nicht für sinnvoll. Ich glaube, wir müssen die Leute auch wirklich mitnehmen.
Aber gleichzeitig haben wir nebenan eine Klimakrise, die einfach ihr Tempo hat. Die warten nicht darauf, bis wir bereit sind, sondern wir werden immer heissere Zustände haben in der Stadt. Wir müssen dort mithalten. Und am Schluss ist das für alle, ich glaube, bei der Güterabwägung, vielleicht müssen wir das noch sagen, bei der Güterabwägung muss man eben nicht nur den Mensch und die Verkehrsmittel, die er will, benutzen, sondern eigentlich auch die Natur dazu nehmen. Was braucht denn die Natur in dieser Stadt?
Darf ich das am Schluss noch ganz konkret, was müssen Sie denn anders machen in der Güterstrasse?
Also ich würde keine Autos durchfahren.
Sie würden die Güterstrasse komplett autofrei machen?
Und die Brüderholzstrasse heisst sie.
Ja, ist ja gleich. Aber Sie würden wirklich die Güterstrasse, die lange Güterstrasse...
Es hat ja dort 2 Strassen. Wieso braucht es jetzt noch eine dritte, die man durchfahren kann? Die Lärmbelastung, es ist hochrot, wenn man auf die Lärmkarte schaut. Ich meine, die Güterabwägung für die Leute, die dort wohnen, die wird nicht gemacht. Weil es ist ein lärmiger Ort. Wir haben das auch bei anderen Strassen. Ich finde, die Güterabwägung ist ein bisschen einseitig. Und ich glaube, da müssen wir wirklich mal ansitzen und schauen, für wer bauen wir denn die Stadt? Für wer machen wir die Stadt? Und ich meine, ein bisschen für den Menschen, der dort lebt.
Güterstrasse ohne Autos, ist das vorstellbar?
Das ist tatsächlich etwas, wo wir ganz konkret am Anschauen sind.
Was? Wirklich?
Ja. Ja. Und zwar im Zusammenhang mit dem Bahnausbau, wo ja dann Tausende von Leuten noch mehr werden die Bahn brauchen. Also das ist ein Langfrist-Szenario, aber dass man den Perimeter dort auch bei der Margretenbrücke, Margretenplatz zwischen Märthallen und Bahnhof tatsächlich weitgehend vom motorisierten Individualverkehr befreit. Und das ganz einfach, weil man eben das wirklich als eine Art Teil auch von der verkehrsfreien Innenstadt, das glaube ich, möchte niemand mehr zurück in die Zeit, wo man durch die freie Strasse mit dem Auto hätte können fahren, als das tatsächlich. Aber, und da sind wir da, glaube ich, ist auch wieder eine Differenz, die Stadtklimainitiative hat gefordert, dass wir Strassen, die noch absolut intakt sind, Leitungen drin, die noch absolut intakt sind, aufreissen, neu machen, umlegen. Und das ist etwas, was ich immer wieder gesagt habe im Abstimmungskampf und wo ich sehr froh bin, dass die Bevölkerung das auch so gesehen hat. Ich habe gesagt, wir haben 15 Jahre für den Fernwärmeausbau, da können wir ganz viele Chancen nutzen. Das machen wir auch im Sinn von, wie du sagst, den Strassenraum neu denken, aber nicht alles von heute auf morgen. Das ist nicht nachhaltig für das CO2 und auch für die Leute. Ich glaube, wir können nicht alles in dieser ganz kurzen Zeit machen.
Gut, noch ganz, ganz, ganz kurz. Güterstrasse, autofrei, habe ich Sie richtig verstanden, sind Sie auch dafür?
Ja, also in dem Zusammenhang...
Sie sind auch dafür? Ja.
Reden von langfristig im Sinne von über die nächsten 30 Jahre Zusammenhang mit dem Bahnausbau.
Gut, Sie werden nicht 30 Jahre warten für ihn. Sie würden, wenn Sie in der Regierung kommen, dann zack, ist fertig, oder? Dann ist 30 Jahre, dann müssen Sie ja noch 6 Mal gewählen. Also,
mehr,
sind
Sie noch.
Das sind 8 Amtsperioden.
Also. Und das Kollegial.
Ja, das Baudepartement kann ich Sie entscheiden.
Nicht, wie viel Macht, das man hat.
Ja, viel.
Aber ich finde, ich möchte Politik machen in der Regierung, wenn ich den Menschen, der in dieser Stadt wohnt, ins Zentrum stelle.
Können Sie sich vorstellen, in den nächsten 4 Jahren, dass Gierterstrasse autofrei ist? Wären Sie da dafür?
Nein, das wäre definitiv zu früh.
Okay, Dankeschön.
Ja. Ja, weil wirklich, man müssen, also, wenn man noch immer zumacht, das ist so schön. Ich bekomme immer Briefe aus der Bevölkerung, die sagen, Frau Keller, meine Strasse soll autofrei werden. Und dann müssen wir natürlich immer untersuchen, das heisst meistens auch Begegnungszonen. Wir machen sehr viele Begegnungszonen. Wir haben 2/3 von der Strassen in ganz Basel sind verkehrsberuhigt. Aber wenn man da etwas zumacht, hat es Auswirkungen auf alle Strassen rundherum. Also man muss immer das als Gesamtsystem denken und man kann nicht einfach noch immer die Regel zumachen, Anlieferung, Infrastrukturwege, Rettung, all das muss man mitdenken. Also ich glaube, es ist in der Realität halt aber wirklich nicht so einfach. Aber langfristig ist das eine Chance, das glaube ich schon.
Also es gibt wirklich viele Strassen im Gundeli, wo man noch durchfahren könnte. Ich glaube, wie man anerkennt die Dringlichkeit nicht, was mitbringt. Weil im Endeffekt, eben, wir haben eine Lärmthematik. Ich finde, das ist eigentlich unsäglich, dass die Stadt bei Orten, wo wir wissen, es ist in einem ungesunden Lärmbereich, dass man das einfach akzeptiert. Weil die Anwohner wie nicht in dieser Güterabwägung keine Rolle spielen. Und wenn man irgendwie nicht anerkennt, dass Strassen, die rum sind, auch genutzt werden. Und Strassen, die nicht mehr genutzt werden, die werden dazu führen, dass weniger Verkehr rum ist.
Also ich finde, es wird jetzt alles wirklich doch ein bisschen schlecht geredet. Wenn wir mal geschwind einfach auf die Zahlen schauen. Wir haben einen der besten Modalsplits der ganzen Schweiz. Es gibt kaum eine Stadt, wo so viele Leute mit dem Velo oder zu Fuß oder mit dem ÖV zur Arbeit gehen. Wir haben jetzt gerade das Goldlabel von Grünstadt Schweiz bekommen für unsere Biodiversitätsbemühungen, für unsere Begrünungen. Also ich glaube, sehr, sehr vieles läuft wirklich auf gut. Ich glaube, so wie Sie jetzt einfach das Gaspedal komplett abdrücken und alles machen, das würde, abgesehen davon auch im demokratischen Prozess, das würde nicht im Parlament und auch nicht in der Bevölkerung, wie die Stadtklimainitiative zeigt, hat, glaube ich, das hätte wenig Chancen.
Ja, grundsätzlich finde ich immer, ich will ja nicht die Beste sein von etwas, sondern ich will einfach gut sein.
Glaube ich. Ja, aber ich glaube wirklich auch.
Okay, also machen wir da mal einen Punkt. Gerne möchte ich Ihnen im Publikum jetzt die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich habe es leider nicht geschafft, den ganzen Katalog, den Sie geschickt haben, dort zu stellen. Aber die Chance hätten Sie jetzt. Bitte sagen Sie einfach ganz kurz Ihren Namen, wenn Sie möchten, eine Frage stellen. Ich habe das Mikrofon, ich würde zu Ihnen kommen. Ich würde das Mikrofon für Sie heben. Und dann sind wir gespannt auf Fragen. Wer möchte die Fragerunde anfangen? Ja, gerade die vorderste Reihe, das lohnt sich, genau. Ich habe sie.
Benedikt Domeyer, ich bin aus dem St. Johann. Die hat mir angekündigt, dass es Superblock-Piloten gibt und die sollten eigentlich kommen. Wir warten darauf und bin gespannt, wer das hören. Wann kommen die? Und,
Gut, Thema Superblock, muss man ganz kurz noch für die wissen, was das ist, in einem Satz erklären und dann nehme ich an, ist die Frage an den Esther Keller.
Ja, genau. Also das Konzept ist aus Barcelona, dass man mehrere zusammenhängende Strassen zusammenfügt und eigentlich ein Durchfahrtsverbot macht und dass man dort eben im Zentrum etwas kann schaffen, Aufenthaltsfläche, Begrünung und so weiter. Das ist etwas, wo wir von der Regierung geschaut haben, wo man das könnte machen. Wir haben 3 Gebiete im Auge gehabt, haben uns dann für 2 entschieden und da ist jetzt eben ein bisschen der Realitätscheck. Also es hat Einsprachen gegeben, Rekurs und wir sind jetzt die am Abarbeiten gewesen. Sieht jetzt voraussichtlich so aus, als könnten wir starten nächsten Frühling. Aber das ist eben genau das, wenn es gibt immer Einzelne, die es sich anders wünschen. Und das ist dann für den Prozess schwierig. Aber ich glaube, es wird eine riesige Chance sein, weil ich immer glaube, man muss den Leuten eben das Positive erfahrbar machen. Wie könnte man den Strassenraum auch nutzen? Und es ist trotzdem dann natürlich noch für die Rettung und Infrastruktur ist es noch offen. Also ich finde es ein sehr spannendes Projekt. Und wenn die Einsprachen hoffentlich, wenn wir die können abweisen, dann kann man dort vorwärts machen.
Vielen Dank. Wer möchte die nächste Frage stellen? Ja, sehr gerne.
Ich bin der Finn. Kann ich ein bisschen höher stellen?
Besten für den Aufstieg, das ist am einfachsten.
Aufstieg?
Ja, gerne, das heben Sie noch. Ja.
Ich bin der Finn. So, danke. Ich bin der Finn Kelly vom Jugendparlament von Basel-Stadt. Ich habe eine Frage an Frau Inneichen. Und zwar im 2026 entscheidet ja der Bundesrat, wo das Geld soll überall hinfließen für den Bahnausbau. Basel wünscht sich ja das Herzstück mit dem Tiefbahnhof etc. Aber der Topf ist ja begrenzt und andere Städte wie Luzern wollen ja auch etwas von dem kriegen. Wie wollen Sie schaffen, dass möglichst viel von dem auf Basel kommt für den Bahnausbau? Also wie wollen Sie beim Bundesrat gehen, werben für Basel?
Dankeschön.
Ja, also man muss dort einfach viel lobbyieren. Wir haben sicher als Randregion einen schweren Stand. Ich kann vielleicht positiv mitnehmen, beim Rheintunnel hat jetzt der Bundesrat gemerkt, uns gibt es. Und ich wünsche mir sehr, dass er auch merkt, man darf nicht nur Autobahnen ausbauen wollen, sondern man muss auch beim Bahnknoten vorwärts machen. Weil es ist für unsere Region extrem wichtig und wir werden dort sehr vernachlässigt.
Ich stelle fest, Esther Keller möchte auch noch etwas sagen.
Ja, sehr, weil ich glaube, das ist einer von den ganz, ganz, ich habe das Gefühl, es fliegt noch so ein bisschen unter dem Radar, aber es ist einer von den ganz grossen Entscheiden für unsere Region, die in den nächsten 1 bis 2 Jahren fällt. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir wirklich auch auf unser Netzwerk angewiesen sind. Das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt und ich habe bevor ein paar Monate bin ich in Vorstand von der ÖV-Direktorenkonferenz gewählt worden. Und das ist wirklich dort, wo das Päckchen verhandelt wird, zusammen mit dem Bundesamt für Verkehr. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und wieso ich auch dafür kämpfe, noch mal eine weitere Legislatur im Amt bleiben. Das braucht schon Zeit, die Vernetzung im Bundesbahn, um die Leute kennen, um können verhandeln und die Gelder eben auch nach Basel holen. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich viel Zeit verbringe im Moment in Bern. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne weiterführen möchte.
Dankeschön. Wer möchte die nächste Frage stellen? Wer hat noch eine Frage? Jawohl, kommen wir gerade zu Ihnen. Ja, das ist
Goldiger ist mein Name. Ich habe nicht eine Frage, ich habe vielleicht Anekdoten. Und zwar, ich bin aufgewachsen in der Horburgstrasse, Brombacherstrasse Nummer 1. 60er, 70er, 80er Jahre. Dort sind Lastwagen am Morgen um 6 Uhr durchgedonnert. Und zwar die ersten sind in den Schlachthof gegangen mit den Tieren. Nachher kam die Kehrichtverbrennung. Dann kam Zahndor mit den Lastwagen, Ziba kam, die Grenzgänger, die in Ziba gegangen sind. Da ist der ganze Verkehr oben durch. Ich bin dort aufgewachsen und bin auch gross geworden. Und Sie werden staunen. Wenn Sie heute hierher gehen, in diesen Bereich, führen zur Drei-Rosen-Brücke, dann können Sie dort flanieren. Wenn es heute Auto hat, dann ist heute der Ausweichverkehr, der nicht mehr unten durch will. Aber wir hatten Ruhe dort oben. Es war wunderschön. Und die Drei-Rosen-Matte haben wir auch nicht gehabt. Wir hatten den Hochburgpark in Freineichen, wo die Kinder gespielt haben. Die Kinder können jetzt in den Hochburgpark spielen. Also es gibt eine Haufen Möglichkeiten. Und dann wird man froh sein, wenn man das ausgebaut hat. Ich habe vielleicht noch eine kurze...
Also vielleicht ganz kurz, wenn ich das noch interpretieren darf. Sie sind nicht einverstanden mit der Vision, die Freineichen hat, wahrscheinlich auch wegen dem Rheintunnel, korrekt?
Ja, natürlich.
Gut, okay, dann können wir das mal so weitergeben. Dann machen wir einen Punkt. Ich würde gerne fragen, jetzt an Freineichen gehen. Ja. Wenn Sie das so hören, folgt Stimme. Was sagen Sie?
Lärm ist wirklich sehr schlecht für uns Menschen. Und darum wäre ja das, darum müssen wir schauen, dass es ruhig wird. Aber ich bin wirklich Fan davon, dass man Probleme an den Wurzeln abhackt. Schwerlastwagen, wir haben ein Verlagerungsziel, wir haben einen Rheinhafen, der angeschlossen ist an die Schiene, im Gegensatz zum Rheintunnel, der ja nicht angeschlossen ist. Wir müssen, was immer möglich ist, auf die Schiene umlagern. Das steht in unserer Schweizer Verfassung drin. Das müssen wir erreichen. Das andere ist mit den Grünflächen. Ich empfinde, dass der Druck auf die Grünflächen sehr gross ist. Also der Horburgpark ist ein schöner Park, ja, aber das Drei-Rosen-Mättli ist auch immer voll. Wir sind auch deutlich mehr Leute, nehme ich jetzt an, als wo sie noch aufgewachsen sind in dieser Stadt. Und wir brauchen grüne Freiräume. Insbesondere auch dann, weil mir ein bisschen vorschwebt, dass wir bei den Wohnungen eigentlich uns wieder ein bisschen zurücknehmen müssen, dass wir nicht mehr ganz so grosse Wohnungen haben. Das sieht man jetzt auch schon bei der Genossenschaft oder beim gemeinnützigen Wohnungsbau, dass man dort eigentlich eher schaut, dass die Wohnungen klein sind, aber dass es sehr tolle Ausgleichsflächen gibt, wo sich die Leute draussen aufhalten können. Und die Freiräume müssen wir uns bewahren und wir müssen die schützen. Und wir dürfen die nicht überbauen, auch nicht für 10 Jahre. Und nachher wäre ja das Drei-Rosen-Mättli auch noch kleiner. Das sind schon ernstzunehmende Stimmen, die aus der Bevölkerung kommen, dass für sie das nicht passt. Und ich meinte wirklich, wenn wir weniger Verkehr haben, dann müssen wir schauen, dass wir weniger Auto haben und nicht mehr Strassen.
Ja, bitte guck, da schon.
Mein Name ist Maren van Vulpen. Ich finde, im Moment ist heute Abend ist der Fokus sehr auf das Baudepartement gewesen. Ziemlich viel Verkehrs- und Baufragen. Ich würde gerne fragen, Frau Ineichen, wie bringen Sie sich ein ins Gesamtregierungsrat für andere Themen? Also ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Part, dass man sich auch noch anders einbringt. Was haben Sie dort für Schwerpunkte?
Genau, also ich habe einfach so, rein wenn ich jetzt auch politisch unterwegs bin, habe ich tatsächlich auch mit dem ProVelo Verkehrsthemen. Aber ich bin auch Juristin im Sozialversicherungsbereich. Ich arbeite auf einer Gemeinde und habe dort den Sozialdienst unter anderem, den ich leite. Und mir sind die sozialen Themen extrem wichtig. Weil ich auch die Befürchtung habe, dass bei der Klimakrise eine grosse Gefahr besteht, dass man Leute wie verliert auf dem Weg, weil armutsbetroffene Leute oder ärmere Leute sind stärker betroffen von den Auswirkungen der Klimakrise. Wir müssen schauen, dass wir für die auch eine gute Lösung haben und dass wir sie auf dem Weg mitnehmen, wo wir jetzt bei den Herausforderungen anstehen. Und das ist mein klares Ziel, dass der Mensch im Fokus steht und dass wir es schaffen, für den Mensch ein Umfeld zu gestalten, wo er leben kann, wo er sich frei bewegen kann, wo man sich so entfalten, wie man ist. Und das ist im Moment nicht gegeben. Es ist auch wieder ein bisschen verkehrsbezogen, aber wir haben eine Verkehrsumwelt, wo wir im Moment eigentlich sehr viele Verkehrstote oder schwere Unfälle in Basel, die nicht nötig sind. Man weiss, mit einer guten Infrastruktur kann man das verhindern. Aber wir haben auch ein soziales Umfeld, das vor grossen Herausforderungen steht. Im Moment haben wir viel abdämpfen, weil Basel-Stadt sehr reich ist. Ich arbeite in Basel-Biet und dort merkt man dann schnell, wenn das Geld ein bisschen fehlt, wird es sehr schnell sehr kritisch, als dort gespart wird, was den Ärmsten am meisten weh macht. Und dort muss man gut darauf schauen. Wir wissen, bei den Finanzen beim Kanton, es könnte auch irgendwann wieder mal anders aussehen. Und mein Ziel ist, dass ich dort eine starke Stimme bin, für eine soziale starke Stimme.
Ich bin sehr froh, dass die Frage gekommen ist, weil mir ist das ehrlich gesagt auch zu kurz gekommen in der Diskussion bis jetzt, weil man hat ja wirklich zwei Hüte da. Das eine ist eben die Leitung von einem Departement, aber das andere, und das ist mindestens so wichtig, ist, dass man Teil jemand von diesen sieben ist. Und ich glaube, was man schon hat können sehen, die letzten fünf Jahre hat es sehr viel Wechsel gegeben in der Regierung und jetzt ist man wieder zu einem Team zusammengewachsen. Das ist extrem wichtig. Ich glaube auch die Ausgewogenheit, die wir im Moment haben mit drei Links, mit drei Bürgerlichen und jemanden in der Mitte, bin ich ganz tief der Überzeugung, dass das dazu hilft, dass man wirklich Lösungen sucht. Wenn man in einer Gruppe, wenn jemand die klare Mehrheit hat, dann führt es dazu, dass man nicht gleich sorgfältig Lösungen sucht, weil man halt einfach weiss, im Zweifelsfall wären wir eine Mehrheit. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was uns in den letzten Jahren auch geholfen hat. Wir haben wirklich tragfähige Kompromisse gefunden mit der Klimaschutzstrategie, aber auch übrigens mit ganz viel Sozial. Unser Sozialdirektor Kasper Sutter ist mit einem sehr guten Resultat wieder gewählt worden. Also ich glaube nicht, dass das Basel in den letzten vier Jahren nicht sozial war. Wir haben Mietzinsbeiträge ausgebaut, Prämienverbilligungen, Mindestlohn eingeführt. Also ich glaube, auch im sozialen Basel ist wirklich viel gegangen. Aber ich glaube, so die Ausgewogenheit, und das ist mir persönlich wirklich sehr wichtig, ich glaube, das ist wichtig auch für die nächste Legislatur, wo eben so ganz wichtige Sachen wie der Wohnschutz, Klimaschutz, aber auch Verkehrsthemen anstehen.
Ja, also so wie ich Basler Politik erlebe, tun wir ja mit allen Parteimitgliedern immer. Es ist viel eine Diskussion, es ist viel ein Aushandeln, wir stehen in einem siebener Gremium. Ich glaube nicht, also Mehrheit jetzt dort die Harmonie wird zerstören. Ich glaube, am Schluss wäre ich einfach eine weitere soziale Stimme in dieser Regierung. Und ja, das Wort Kontinuität ist gefallen. Oder? Ich will Veränderung, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, so wie wir unterwegs sind, ist es nicht ideal bei den Herausforderungen, die uns bevorstehen.
Dankeschön. Wir sind fast am Ende. Gibt es noch eine Frage? Wir würden eine letzte Frage noch nehmen. Sonst würden wir das Podium allmählich abschließen. Ich stelle fest, dass Sie alle in Führung möchten. Genau. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch zwei, dass ihr heute hier euch Zeit genommen habt, am Freitag zu oben. Ich hoffe, nachher habt ihr frei. Wir haben heute nur Podium schon gehabt. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Selbstverständlich haben wir den Fokus auf das Bau- und Verkehrsdepartement gelegt. Ich habe natürlich auch ein bisschen kritisch gesehen. Ist klar, ist mir schon bewusst, in der Regierung gibt es ganz viele verschiedene Facetten. Es ist einfach die Erfahrung, wenn man ein Podium macht mit zu breiten Themen, dann faselt es völlig und es wird sicher noch mehr Gelegenheit geben, jetzt in der nächsten Zeit bis zum Wahltermin euch noch besser kennenzulernen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute euch Zeit genommen habt. Merci vielmals. Das war es von diesem Podcast, von dieser Aufzeichnung. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich ebenfalls eine gute Zeit. Wenn ihr das hört, weiss ich nicht, vielleicht ist es morgen, zu oben oder zu Nacht. Auf jeden Fall danke fürs Interesse und hoffentlich hört man sich wieder. Auf Wiederhören.
Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir in der Basler Regierung? Bei uns kämpfen neue und bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.